Wie ist das eigentlich mit der Beurteilung davon, wenn Gott uns mitmachen lässt bei dem, was er in dieser Welt tut? Der Missionar Paulus hat im ersten Jahrhundert damit reichlich Erfahrung gemacht. Also nicht nur damit, dass er mitmachen konnte. Da hat er sich unendlich drüber gefreut und hat sein Leben dafür gegeben, dass Menschen von Jesus erfahren. Ist durch die damals ganze bekannte Welt gereist, mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln. Nur kein Flugzeug, kein Auto, kein Zug war dabei. Also alles langsamer. Trotzdem ein unendliches Pensum oder ein unfassbares Pensum. Er hat aber auch erlebt, dass er dafür in den Gemeinden beurteilt worden ist, was er macht. Die Gemeinde der Christen in Korinth war begeistert davon, dass Gott sie zu sich gerufen hat, dass sie zum Glauben an Jesus kommen konnten und dass sie dann auch noch mit vielen Gaben, die der Heilige Geist Gottes schenkt, beschenkt wurden, begabt wurden. Besonders über die ganz spektakulären Dinge, wo man da so in anderen Sprachen spricht und wo man Leuten etwas für ihr Leben auf den Kopf zusagen kann, da haben sie sich besonders drüber gefreut. Und kamen auch auf die Idee, naja, also wenn Gott uns so viel schenkt, dann müssen wir ja auch irgendwie besonders sein. Das Verrückte an dieser Idee ist ja nicht, dass man sich dabei nicht gut fühlen könnte, das kann man hervorragend, wenn man sich besser vorkommt als andere oder wichtiger oder so. Das Problem ist, dass die Maßstäbe für andere dann auch steigen. Also man kann sich natürlich in Bezug auf sich selber auch irren, ob das nun mit mir so viel als Qualität zu tun hat, wenn Gott mir was schenkt, konnte ich in meinem Leben noch nicht so entdecken, dass Geschenke mit Leistung zu tun haben. Dann war es normalerweise Belohnung, aber nicht Geschenk. So, aber man kann ja auf die Idee kommen, das Dumme ist, jetzt steigen auch die Ansprüche, in so einer besonderen Gemeinde kann jetzt auch nicht mehr jeder predigen. Geht ja, wie soll denn das gehen? Wir können uns doch jetzt nicht mehr alles anhören. Kommt da einer, der wahrscheinlich schwer hat, sich auszudrücken, der redet nicht so flüssig, der redet nicht mitreißend, der kann das nicht so gut veranschaulichen oder wie auch immer, was auch immer sie an Paulus auszusetzen hatten. Jedenfalls fing es dort an, dass sie sich darüber gestritten haben, wer ist wichtiger und der Bessere, Paulus oder Apollos oder Petrus? Drei namhafte Persönlichkeiten, da waren noch ganz andere im Umlauf bei ihnen. Das haben sie aber gar nicht so gemerkt, dass sie sich mit denen sogar so geirrt haben, dass die gar nicht die Rettungsbotschaft von Jesus verkündigt haben. Das haben die gar nicht begriffen, weil sie vor lauter Beschäftigung damit, dass die Leute ein tolles Erscheinungsbild haben müssen und so, waren sie schon längst ganz woanders mit den Gedanken, als dabei, dass Gott sich ihnen mitteilen wollte. Verrückt. Deshalb kämpft Paulus jetzt um diese Gemeinde. In seinen beiden Briefen, die sich sehr lohnen zu lesen, wir haben sie vor einiger Zeit mal im Bibelgespräch betrachtet, in seinen beiden Briefen kann man das, finde ich, relativ gut verfolgen, wie er um diese Gemeinde kämpft. Und er muss dabei mit ihnen ziemlich ins Gericht gehen. So sagen wir es ja. Es stimmt ja auch. Sie irren sich ja nicht nur mit ihrer Überheblichkeit, sondern sie haben völlig vergessen, worum es bei Jesus geht, macht Paulus ihnen deutlich. Und dass sie gar nicht die Richter sind, die Gottes Mitarbeiter beurteilen könnten. Unser Thema heute, unter dem wir uns den Predigtext angucken, lautet: Wessen Urteil zählt? Wir lesen aus dem ersten Brief an die Christen in Korinth, Kapitel 4, die ersten 5 Verse, die Paulus dort geschrieben hat. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, man könnte auch Hausverwaltern sagen, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Drei Dinge teilt Paulus uns in Bezug auf unsere Beurteilung mit. Das erste, der Maßstab. Das zweite, der Richter. Das dritte, der Zeitpunkt. Erstens, der Maßstab. Wo doch dieser Streit entbrannt ist, versucht Paulus jetzt nicht, möglichst viele Leute auf seine Seite zu ziehen. Das ist ja immer so. Da, wo es Streit gibt in Gemeinden, geht es normalerweise auch um Personen. Und diese Personen könnten das jetzt hervorragend ausnutzen. Das gehört ja zu meinen Grundsätzen für meinen Dienst. Ich habe mir mal geschworen, da, wo man sich um meine Person streitet, mache ich nicht mit. Punkt. Ich denke, Paulus hat das ganz genauso gesehen. Deswegen versucht er jetzt nicht, Argumente zu finden, warum man ihm mehr zuhören sollte als den anderen. Nein, was er den Korinthern klar macht, ist der Inhalt, der zu verkündigen ist. Und da sind sie auf manches andere reingefallen. Aber über diese Leute, die braucht er gar nicht namentlich erwähnen. Er wird das im Laufe seines Briefes schon noch genug schildern, dass sie da mal lieber gar nicht mehr hinhören sollten. Aber es bleibt trotzdem der Streit darum, wer ist nun der Bessere, Wichtigere, Größere, was weiß ich, von denen, auf die man sogar hören sollte. Und da macht Paulus bei dem Streit nicht mit. Er bezeichnet sie alle als Diener Christi. Und Diener war ursprünglich mal der Rudersklave auf der untersten Bank in dem Boot, in dem man rudern musste. Ich weiß nicht, ob das alles Galeeren waren, aber jemand also, der unter größter Mühe und mit hoher Kraftanstrengung einem übergeordneten Herrn dient. Und so bezeichnet Paulus diese Diener. Das sind also keine Bosse, das sind also keine Stars. Ich gestehe, ich werde immer da skeptisch, wo auch in christlichen Kreisen zu sehr auf bestimmte Personen Wert gelegt wird und die immer so ins Licht gestellt werden. Dass zum Beispiel eine Kirche nach Martin Luther benannt wird, ich habe den Eindruck, Martin Luther hätte das nie mitgemacht, wenn er das hätte verhindern können. Wir sind Diener. Und das betrifft, Paulus redet hier jetzt von den Verkündigern, wir müssen auch gucken, wie wir das übertragen, aber hier darf sich jeder mit reinnehmen, der sich mit hineinnehmen lässt in die Arbeit, die Gott in dieser Welt tut. Wir sind alle Diener. Keiner von uns ist an sich der Boss, dem alle zu dienen haben. Dass es auch in einer Gemeinde Leiter gibt, hat nur damit zu tun, dass Gott auch dafür Gaben gegeben hat. Leute, die besser steuern können als andere, die besser Dinge im Blick haben können als andere, dass die dann auch die Verantwortung tragen. Aber das tun sie als Diener und nicht als Herren. Und genauso wenig die Verkündiger. Das sind Diener. Ja, man könnte ja auf die Idee kommen, wer sonntags in den Gottesdienst kommt, kommt für den Prediger oder für den Pastor, damit der zufrieden ist, dass so viele gekommen sind. Was ist denn das? Ich bin gekommen, also jetzt heute bin ich gekommen, damit ihr Gottes Wort hören könnt. Also, und ich höre es dabei auch, davon mal abgesehen, ich werde immer als Erster beschenkt. Aber um nichts anderes geht. Und wie ich jetzt dabei wegkomme, ist zunächst mal völlig zweitrangig. Drittrangig, viertrangig, fünftrangig, wie auch immer. Ganz wichtig. Und der Verwalter, dieser Haushalter, ist eine Art Obersklave, der dem Anwesen seines Herrn vorstand und dafür Verantwortung trug, wie das alles läuft. Das sind also Leute, die gar nicht irgendwie im Rampenlicht stehen, sondern die haben eine Aufgabe und die Frage ist, wie sie die ausführen. Jeder, und das wird in der Bibel, finde ich, sehr deutlich, jeder in seiner Art, auch die Propheten des Alten Testaments hatten eine bestimmte Art als Menschen. Und die hat Gott gebraucht. Auch mit seinen Gaben. Das Verrückte ist ja, ihr Lieben, ich erwähne das auch immer wieder, weil es mir schon so oft begegnet ist. Wir tun ja, und das haben die Christen in Korinth eben auch so, dem sind sie aufgesessen, wir tun ja so, als wenn jemand Gaben hat, die ich auch gerne hätte, dann ist der Gott wohl wichtiger. Wer sagt denn das? Gaben, die Gott schenkt, sind keine Auszeichnung für besondere Qualitäten oder Verdienste. Wir können sie unschädlich machen, wenn wir nicht entsprechend dem Wort Gottes leben. Das ist wohl richtig. Aber wir können uns die Gaben nicht verdienen. Das sind Gnadengaben, also Geschenke. So heißt das Wort dort auch wörtlich in den Urtexten. Und deswegen ist das immer ein Riesenirrtum, wenn wir so tun, als wäre einer hervorgehoben, weil er bestimmte Gaben hat. Ganz wichtig, menschlich denken wir das ja immer. Ja, wenn diese Leute bei den Talentshows bejubelt werden, oder nicht nur die, sondern wenn da irgendwo einer auftritt, dann möchten wir, also als Jugendlicher jedenfalls, wollte ich so gerne dieser Mensch sein am liebsten. Ich will auch gerne bejubelt werden. Was tut man nicht alle auch alles dafür? Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass wir, ich behaupte, das wäre sogar außerhalb der Gemeinde, auch in der Welt von Gott so gedacht, dass wir einander dienen mit den Gaben, die wir bekommen haben. Und uns von Jesus prägen lassen in unserem Wesen, dann kommt das durch, was er in jeder Art durch uns tun will. Ein Rabbi hat das mal gesagt, Rabbi Sussja: In der kommenden Welt wird man mich nicht fragen, warum bist du nicht Mose gewesen? Also dieser große Führer des Alten Testaments. Der Rabbi sagt, man wird mich nicht fragen, warum bist du nicht Mose gewesen? Man wird mich fragen, warum bist du nicht Sussja gewesen? Also warum bist du nicht du selbst gewesen? Ja, jetzt können wir mal alle Minderwertigkeitskomplexen, die wir so mit uns rumtragen, einen Abschied geben und mal deutlich wahrnehmen für uns, du bist von Gott geliebt, du bist von Gott gerufen und du bist von Gott begabt. Alle gleich wertvoll, aber jeder hat unterschiedliche Gaben. Und wir sollen Geheimnisse Gottes weitergeben. Hausverwalter oder Verwalter über Gottes Geheimnisse. Wenn man das mal kurz zusammenfassen will, würde ich es so beschreiben: Gottes Geheimnisse bedeutet, wir Menschen haben, weil wir uns von Gott abgekehrt haben, nicht mehr die Ehre und Herrlichkeit, die Gott eigentlich für uns gedacht hat. Und wir Menschen versuchen jetzt in dieser Welt, uns die wieder selber zu beschaffen. Entweder bei Gott oder vor weltlichen Maßstäben, menschlichen Maßstäben, wie auch immer. Wir versuchen uns wieder hochzuarbeiten. Und das wird uns, wir können es machen, wie wir wollen, es wird uns bis ans Ende unseres Lebens nicht gelingen. Und am schlimmsten sind die dran, die denken, es sei ihnen gelungen. Und jetzt ist Gott aber so, dass er uns mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Wesen beschenkt. Indem er Jesus Christus in unsere Welt schickt, Weihnachten, indem er ihn für uns sterben lässt, Karfreitag, und indem er ihn von den Toten auferweckt, Ostern, und indem er uns dann mit dem Heiligen Geist beschenkt, wenn wir ihm beginnen zu glauben, Pfingsten, und so in uns Wohnung nimmt und uns mit sich beschenkt. Was der Mensch nicht erarbeiten kann, das schenkt ihm Gott. Und durch den Heiligen Geist wohnt jetzt Christus in uns, und das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt auch einmal dieser Paulus, oder hat er geschrieben. Und wir sollen bereit sein zur Verantwortung vor jedermann über die Hoffnung, die in uns ist. Wir sollen also das weitergeben, davon Zeugen sein, einfach bezeugen, was wir von Gott geschenkt bekommen, was Gott unserer Welt schenkt und was wir mit ihm erleben. Ich sag mal, so schwer ist das nicht, weil Gott jeden dafür begabt, was er dabei tun soll. Wir Menschen tun nur immer so, als wäre es unsere Leistung, die wir erbringen müssen. Oder wenn wir uns da gerade mal drüber freuen und auf andere herabgucken wollen, die wir erbracht haben. Paulus sagt, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du einfach das machst, wozu Gott dich beschenkt und beauftragt hat. Du sollst einfach nur treu sein. Du musst keine spektakulären Ergebnisse erzielen. Du musst keinen Erfolg haben. Der Maßstab ist ein anderer. Es ist der, dass du dich einsetzt mit dem, was Gott dir schenkt. Und das sehen wir zum Beispiel in allen Gleichnissen, die Jesus Christus zu diesem Thema erzählt. Es geht immer nur darum, dass man das gebraucht, was Gott einem schenkt. Und nicht, dass man etwas aus sich hervorbringt, was gar nicht möglich ist. Es geht hier nicht um die Lebensgestaltung nach Gottes Worten. Darum geht es jetzt nicht. Das wäre zwar mit Treue auch zu fassen, aber das thematisiert Paulus nicht, sondern hier geht es um den Einsatz der Gaben. Und es zählt hierbei nicht Leistung, es zählen nicht sichtbare Erscheinungen, die wir vielleicht vorschnell als Erfolg deuten würden. Es zählt Treue. Und das habe ich tatsächlich in den letzten Jahren den Eindruck gehabt, dass Jesus mir das immer wieder klar macht. Matthias, du verrenkst dich manchmal. Das wird mir natürlich jetzt in meiner Kur besonders deutlich, wo es darum ging, dass ich mir immer zu viel Druck mache. Den macht auch kein anderer, den mache ich. Und da hat er mir wieder einmal deutlich gemacht, Matthias, leb einfach mit mir und tu einfach, wozu ich dich beauftragt habe. Dafür, was dabei rauskommt, bist du nun mal nicht zuständig. Du kannst so weitermachen, dann verlierst du nicht nur deine Stimme, es wird dann irgendwann weitergehen. Ne? Der sichere Weg, am Burnout vorbeizukommen, ist ja der Herzinfarkt. Da kannst du alles machen. Musst du aber nicht jetzt zwangsläufig. Ich hätte Freude daran, wenn du es anders machst. Wenn du einfach mal mir überlässt, was ich zu tun habe, und wenn du mal machst, was du zu tun hast. Und genau das gibt Paulus hier den Korinthern weiter. Und damit wird ihnen im Grunde vor Augen geführt, was fangt ihr denn an, jetzt die Menschen zu messen? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, wenn es ums Messen geht, wer beurteilt denn nun eigentlich, wie wir das gemacht haben? Das ist eben das Zweite, was Paulus deutlich macht. Der Richter. Paulus will nicht sagen, dass es für ihn völlig uninteressant ist, was Menschen über seine Arbeit sagen. Das will er hier, darf man nicht missverstehen. Sehr wohl kämpft er zum Beispiel um die Korinther. Er kämpft auch um andere, an die er schreibt. Weil es natürlich nicht egal ist, wenn jemand dazu beauftragt ist, und das sind wir als Christen ja in einem gewissen Grundsatz alle, aber wenn jemand dazu beauftragt ist, Gottes Liebe weiterzugeben in Wort und Tat, dann kommt es natürlich darauf an, dass die Menschen ihm auch vertrauen können, denen er das sagen will. Sonst nehmen sie es ja nicht an. Das will Paulus also nicht sagen, dass es völlig egal ist, was Menschen zu seiner Arbeit sagen. Er reagiert nämlich an anderer Stelle auch auf Vorwürfe ganz ausdrücklich und entschärft sie und erklärt sich, wie er das gemeint hat oder wie er das gemacht hat oder woran es gescheitert ist, dass er das nicht konnte oder so. Das erklärt er. Hier geht es darum, dass wir ein Urteil darüber treffen, ob Gott diesen Menschen gebrauchen kann oder nicht. Und da weist Paulus darauf hin, letztlich, lieber Mensch, bist du weder derjenige, der es beurteilen kann, noch der, der es beurteilen wird. Auf dein Urteil wird es nachher nicht ankommen. Mensch, nun sitzen wir in Predigten, also in Gottesdiensten, und finden da was gut oder schlecht. Und Paulus sagt, du bist gar nicht derjenige, der es zu beurteilen hat. Natürlich müssen wir miteinander reflektieren, was wir tun, ihr Lieben. Wenn ich meiner Frau zeigen will, dass ich sie lieb habe, dann kommt es nicht nur darauf an, wie ich ihr das zeigen will. Vor allem kommt es darauf an, ob das bei ihr ankommt. Sonst bringt das Zeigen gar nichts. Ich behaupte, das sage ich jetzt mal so ganz im Vertrauen, weil wir unter uns sind und das ja sonst keiner mitkriegt. Auch die Schwierigkeiten, die wir alle in unseren Ehen haben, liegen vielfach daran, dass wir uns einfach nicht verstehen. Und irgendwann hört auch die Liebe auf. Aber erst, wenn wir lange genug den Eindruck hatten, der andere liebt mich gar nicht. Wollen wir wetten? Ich würde mich freuen, wenn jeder mich anruft und mit mir über seine Ehe zanken will in dieser Woche. Würde mich sehr freuen, weil ihr sagt, bei mir ist das ganz anders. Ja, können wir gerne drüber sprechen. Ja, wir verstehen uns miss. Deswegen ist es nicht egal, wie man etwas macht für Gott. Völlig klar. Aber hier ging es darum, dass die gesagt haben, der ist nicht so wichtig, der macht das nicht richtig und so weiter. Und Paulus sagt, zu beurteilen, ob Gott durch mich wirkt oder nicht, hast nicht du. Habt nicht ihr. Euer ganzer Streit löst sich in Luft auf, wenn ihr das mal begreifen würdet. Das finde ich nun wirklich spannend. Wie viel wurde schon über Pastoren geklagt, wem die nicht alles den Glauben abgewöhnt haben sollen? Ist ja Wahnsinn. Wissen diese Menschen, die das erzählen, eigentlich, dass durch diesen Pastor etwas in ihrem Leben passiert ist, das sie letztlich geöffnet hat dafür, dass Gott ihnen begegnen kann? Menschlich könnte ich sagen, weil sie an der Stelle wenigstens mal entdeckt haben, dass es nicht auf Menschen ankommt, sondern auf Gott. Könnte man das mal einbeziehen? Aber in so ein Gespräch kommt man ja kaum, weil der Ärger oft so groß ist. Mir graut davor, wenn irgendwann deutlich wird, wem ich alles das Glauben abgewöhnt habe. Und ich freue mich schon drauf, wenn Jesus mir zeigt, das wird er vielleicht auch mal die anderen machen, weiß ich nicht, wenn Jesus mir zeigt, Matthias, du dachtest, an diesen Menschen scheiterst du und die haben alle Unsinn gemacht und so. Ich erkläre dir jetzt mal, wofür das alles gut war. Das wird so richtig, das wird stark. Oh, da kann man sich jetzt schon drauf freuen. Ich habe zum Beispiel das in der Gemeinde miterlebt, in der ich predigen sollte während meiner Ausbildung. Da war ein Pastor, der konnte ganz offensichtlich nicht gut reden. In den Predigten war es eher langweilig. Er hatte da auch Mühe mit, auch in der Vorbereitung. Aber es war ein Seelsorger sondergleichen. Erzählte mir einer, den er besonders gefördert hat, der nämlich dann mit mir in meinem Studium auf dem Zimmer wohnte. Und ich habe da eine Gemeindeversammlung mitbekommen, wo man sich darüber gestritten hat, wie man endlich diesen Prediger wegkriegt oder ob man ihn überhaupt weghaben will. Und dann haben die Ältesten gesagt, die das versucht haben, ihn wegzubekommen, ja, wir bleiben ja auch der Gemeinde treu, auch wenn es jetzt nicht gelingen sollte und so. Dann wurde die Entscheidung getroffen, nein, wir behalten ihn. Und 2 Wochen später war von den Ältesten niemand mehr zu sehen. Um wen ging es jetzt eigentlich in diesem Streit? Ich behaupte, um Menschen. Entfacht haben ihn die, denen es darum für sich selber ging. Ich muss der Maßstab sein, ich muss der Richter sein, ich kann das beurteilen. Und wenn der nicht macht, was ich für richtig halte, dann macht er das falsch. Paulus sagt, na herzlichen Glückwunsch, dann wären wir aber alle schlecht bedient, wenn du das sagen hättest. Ich habe gestern den Jugendgottesdienst besucht, eine Riesenfreude, ihr könnt damit Gott verdanken, deswegen sage ich das jetzt, dass 10 Jugendliche aus unserem Timeout mitgekommen sind nach Bagdad Heide. Toll, ich war da kurzfristig eingeladen zum Predigen, weil denen da irgendwie einer ausgefallen war. Und man freut sich ja immer sehr, wenn man hinterher dann zu hören kriegt, Mensch, das war aber eine interessante Predigt, wobei das Wort interessant ist auch immer noch interessant, finde ich. Es kann auch heißen, es war so kompliziert, dass ich dir gar nicht sagen kann, worum es geht, aber es war interessant. So. Aber manche haben auch konkret gesagt, was sie denn gut fanden und so. Da freut man sich natürlich drüber. Letztlich, ob Gott jetzt gesprochen hat oder nicht, können wir gar nicht beurteilen. Wenn einer sagt, deine Predigt war gut, dann hat das schlichtweg, ich sage jetzt mal, außer dass ich natürlich die Nettigkeit, die da drin steckt, wahrnehmen kann, ich kann auch versuchen, zwischen den Zeilen zu hören, aber eine Predigt war gut, dieses Urteil wüsste ich gar nicht, wo wir uns das hernehmen wollen. Wissen wir das, ob Gott da gesprochen hat oder nicht? Das können wir ja höchstens daran beurteilen, wenn wir jetzt die Bibel anlegen, inhaltlich, und sagen, okay, der hat gesagt, was wir hier lesen können, dann war sie gut. Jetzt kann man technisch noch fragen, hat er das auch geschafft, bei uns anzubringen, sodass wir es ihm hinterher auch ein bisschen wiederholen können? Das wären für mich Kriterien, aber so lange redet man normalerweise dann gar nicht darüber. Aber ich habe wirklich ein interessantes Gespräch gehabt mit 2 jungen Männern, die das auch sehr ausgedrückt haben und die auch schon sich überlegen, wie sie selber mal Jugendgottesdienste gestalten und so. Und da habe ich ihnen aber auch nochmal gesagt, die hatten sich dann auch ein bisschen beschwert, dass sie oft eben erleben, das sei dann so langweilig und so. Und da habe ich ihnen aber auch nochmal deutlich gemacht, weißt du, es ist aber auch so, jeder von uns hat seine Art, wie er gerne hört und auch wie er etwas weitergibt. Das zu lernen, dass man auch mehr damit erreicht als nur die eigene Art, ist ja wichtig, nur manchmal nehmen wir auch einfach deshalb nichts mit, weil wir nicht richtig hören, weil das nicht die Art ist, in der wir das gerne gesagt bekommen. Finde ich ganz wichtig für uns auch als Predigthörer. Ja, deswegen sage ich mal, bete im Laufe der Woche für deinen Prediger und für deinen Pastor und dann hol dir am Sonntag deine Gebetserhörung ab. Und über mehr brauchst du vielleicht dann gar nicht nachdenken. Es ist ja so, wir sind ja als Mitarbeiter Gottes Wegweiser. Wegweiser. Welche Aufgabe haben Wegweiser? An der richtigen Stelle stehen und in die richtige Richtung zeigen. Sie müssen nicht hübsch sein, sie müssen nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sie müssen nicht toll gefunden werden von irgendwem. Hauptsache, sie zeigen dem, der danach sucht, den richtigen Weg. So ist das mit uns als Mitarbeitern Gottes. Als Töchter und Söhne Gottes sollen wir da sein, wo Menschen es brauchen, dass man ihnen den Weg zeigt. Danach können wir mal ein bisschen gucken, sind wir da? Und zeigen wir in die richtige Richtung, auch als Gemeinschaft. Wann kommt denn raus, was wir geschafft haben? Das verhandelt Paulus noch als Drittes. Wie gesagt, Reflexion ist ja wichtig, damit wir unseren Dienst in Liebe zu Gott und Menschen ausführen können. Aber wir können uns auch irren. Und endgültig heraus kommt es erst, wenn das, was wir im Advent feiern, wirklich geschieht, nämlich dass Jesus wiederkommt. Dann wird, und jetzt muss man den Ton hören, schreibt Paulus, von einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Dann, er sagt nicht, dann wird Gott euch alle fertig machen. Ja, ihr lacht. Ihr lacht, mir war gar nicht zum Lachen zumute, dass ich jetzt in meiner Kur entdecken musste, aber du bist damit beschäftigt, dich fertig zu machen. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das eigentlich? Ja, wir hacken in Gemeinden aufeinander rum. Ich hacke auf mir rum. Und wem helfen wir? Und welchen Wahrheitsgehalt hat das eigentlich? Paulus sagt, es wird Lob zuteil werden. Das ist doch spannend. Wir befinden uns offensichtlich nicht dauernd im Minus. Ja, Jesus hat von Leuten gesprochen, die sich im Minus befinden. Eindeutig. Ganz klar. Also Glauben ist entscheidend fürs Leben, sage ich jetzt, ist das eine. Nun reden wir aber von Gottes Mitarbeitern, das sind ja Glaubende. Und da gibt es Leute, hat Jesus in seinen Gleichnissen so beschrieben, die sagen sich, Mensch, ich habe einen so grässlichen Gott. Der wird etwas von mir verlangen, was ich nicht schaffe. Der will nachher von mir etwas haben, was ich nie haben kann. Jetzt gibt er mir etwas, nur um mich später damit fertig zu machen. Das von den anvertrauten Talenten. Da mache ich nicht mit. Das verbuddel ich und behalte es schön für mich und mache da lieber gar nichts draus, denn dann kann es nur schief gehen. Der hat Angst vor Gott und der hat Angst vorm Fehler und macht deshalb nicht mit. Verachtet, was Gott ihm geschenkt hat. Das ist das eigentlich Schlimme. Der schneidet nachher wirklich schlecht ab, sagt Jesus. Aber jeder, der das, was Gott ihm schenkt, bereit ist, Gott zur Verfügung zu stellen, das hört sich bei Paulus für mich so an, der kann gar nicht schlecht abschneiden. Es kann auch nicht schief gehen. Und für den Erfolg sind wir auch nicht zuständig. Das ist eine fröhliche Sache für Jesus und für uns, wenn wir da mitmachen dürfen. Und so möchte ich gerne, dass wir in unserer Gemeinschaft mitarbeiten. Wenn jemand sagt, Mensch, da sollte ich ja jetzt mal gucken, dass ich auch mal mitmache. Jawohl, richtig. Aber nicht, weil du das aus dir hervorpressen musst und weil irgendein Mensch das von dir will. Sondern wenn, dann bitte, weil Gott dich beschenkt hat. Und wenn du dir nicht beschenkt vorkommst, wende dich bitte noch heute an deinen Gott. Reklamationen immer an den Hersteller. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, es wäre schon schön, ich könnte mich mal da einsetzen lassen, wo ich wirklich was kann, wo ich was geschenkt bekommen habe und nicht dort, wo immer nur irgendwer oder auch ich selber meinte, da muss man jetzt ja aber. Ja, herzlichen Glückwunsch, sofort, lass uns gleich reden darüber. Deswegen sollen die Konfirmanden sich ein bisschen ausprobieren bei uns. Dann, leider haben wir so viele Bereiche gar nicht, wie ich gerne hätte, aber die sollen mal ein bisschen merken, wo hat mir Gott was geschenkt. Das tut man, das kriegt man nur mit, wenn man macht. Nicht, wenn man auf dem Sofa sitzt. Da kommen einem am seltensten die Gaben alle zum Vorschein. Und bitte alles miteinander fröhlich und im Wissen, wir sollen miteinander gucken, wie machen wir das und so, ist völlig richtig, aber wir sind nicht die Richter. Das ist doch großartig, finde ich. Gott brennt darauf, uns zu begegnen mit Lob. Er möchte gerne nachher sagen, du bist treu gewesen. Über viel, wenigem, ich will dich über viel setzen. So klingt es aus den Gleichnissen heraus, finde ich. Und das ist einfach großartig. Und deshalb, wessen Urteil zählt? Gott nimmt dich wichtig und ernst. Er hat dir das Höchste anvertraut, die Botschaft von seiner Liebe und Rettung in Jesus Christus. Setze ein, was dir geschenkt ist. Er kümmert sich darum, was daraus wird. Amen.